BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Ich würde sagen, ich bin ein willensstarker Mensch, aber es hat mich wirklich viel Kraft gekostet, da nicht mitzusingen, da nicht mitzuwippen, da nicht mitzufühlen. Wenn wir uns in die USA begeben und dort gucken, was deren Ziel ist, oder in Uganda, da kannst du es ja einfach sehen, wollen sie einen Gottesstaat. Punkt.
Überhaupt dieses ganze Layout, das sei alles eine objektive Fälschung. Also das Dokument war einfach wild zusammengekopierter Murks.
In den USA sind sie seit Jahren eine politische Größe. In Europa haben sie Zulauf, vor allem unter jungen Menschen. Evangelikale Christen. Ihre Gottesdienste laufen anders ab als in der verstaubten Amtskirche. Die Gläubigen verfallen in Mehrzweckhallen in Trancezustände. Wunderheilungen gibt es obendrauf. Was steckt hinter dieser Bewegung? Wohin steuert sie? Und welche Rolle spielt die kleine südbadische Gemeinde Eimeldingen in diesem globalen Netzwerk? Das erklären mir zwei Kollegen in dieser Episode von BZ am Ohr. Thilo Mischke ist Journalist und dreht regelmäßig Dokumentationen für Pro7. Am Montag strahlt der Sender seinen neuen Film Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht aus. Mein Kollege Moritz Lehmann ist Redakteur der Badischen Zeitung und hat sich intensiv mit der Awakening Church beschäftigt, die seit einiger Zeit in Eimeldingen im Landkreis Lörrach ansässig ist. Mein Name ist David Baldüsiak. Ich bin Journalist bei der Badischen Zeitung. Moritz, du hast am Montag bei Pro7 einen Auftritt in der Primetime bei einer Doku, in der es um radikale Evangelikale geht. Wie kommst du dazu? Was hast du mit radikalen Christen zu tun?
Ja, das hat alles angefangen im Mai 2022 und an uns als Redaktion wurden Gerüchte herangetragen, dass es in einer dort schon seit längerem bestehenden Freikirche Veränderungen gibt. Diese Freikirche, die hat unter anderem auch, da gehörte, muss man sagen, ein Hotel und ein Restaurant dazu. Und diese Freikirche, die hat so einen gewissen Ruhm erlangt, so, also auch überregional. Das ist eine, die kennt man in der freikirchlichen Szene. Das Restaurant hatte auch einen sehr guten Ruf. Und deswegen war das schon für uns von Relevanz, was da los ist. Heißt, ich habe dann einfach mal da angerufen bei den Verantwortlichen, da versucht jemanden zu kriegen. Und da wurde mir gesagt, nee, das stimmt nicht, es gibt hier keine Veränderungen. Das Gerücht, dass eine Schließung des Restaurants bevorstehen würde, das sei auch falsch, ganz im Gegenteil. Und im Grunde sei alles wie gehabt. Und das habe ich dann aufgeschrieben. Und daraufhin haben sich dann wiederum Menschen bei uns gemeldet, die gesagt haben, Moment, das stimmt alles so nicht, wie das der Verantwortliche da darstellt.
Du hast jetzt gerade gesagt, diese waren bekannt in der freikirchlichen Szene. Kannst du das mal ein bisschen umreißen, was das für eine Szene ist und was so deren Bekanntheitsstatus da ausgemacht hat?
Ja, also eben diese Freikirche, das muss man vielleicht sagen, die sind nicht landeskirchlich, ja, also das ist nicht katholische Kirche, nicht evangelische Kirche, sondern völlig frei. Heißt, die beziehen auch keine Kirchensteuer und die sind sehr autonom in ihrem Handeln. Ne? Da gibt es keinen Papst und da gibt es keine Landeskirche, die denen sagt, was sie zu tun haben. Und die sind weitgehend frei in dem, wie sie sozusagen ihre Gottesdienste und so gestalten, sind eher modern. Musik spielt eine große Rolle. Die Freikirche in Eimeldingen war auch deshalb, sagen wir so, auch außerhalb dieser freikirchlichen Szene bekannt, weil die auch sozusagen die Räumlichkeiten, die die dort haben, vermietet haben für Events, für Firmen-Events, für Hochzeiten, Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft oder auch so ein Weihnachtsvarieté.
Und wie muss man sich die Größe vorstellen? Also wie viele Leute sind da bei den Gottesdiensten ungefähr?
Also da waren wohl zu Hochzeiten schon 500 Leute und mehr.
Im Anschluss an diese beiden Artikel, von denen du gesprochen hast, ist die Gemeinde in Eimeldingen immer größeres Thema für dich geworden und du hast dich intensiv damit befasst. Warum genau? Was ist da passiert?
Also es war dann eben sehr interessant, dass sozusagen ich auch dann zu dem Schluss gekommen bin, dass das, was mir die Verantwortlichen von der Gemeinde erzählt haben, so nicht stimmt und dass da tatsächlich was im Gange ist, ja, und dass da sich eine Organisation, die heißt Awakening Europe, Eimeldingen als sozusagen ihre Basis auserkoren hat. Und Awakening Europe, das ist eine Organisation, die im Wesentlichen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Massenevents veranstalten für junge Leute, die dann über mehrere Tage gehen und die wirklich Tausende bis Zehntausende junge Menschen anziehen, die auch bereit sind, da eine ordentliche Menge Geld dafür zu bezahlen, um an diesen Konferenzen teilzunehmen und dort in direkten Kontakt zum Heiligen Geist und zu Jesus treten. So ist so ein bisschen das Versprechen, was da gegeben wird.
Du beschreibst in deinen Artikeln, wie es dazu kam, dass die Awakening Church sozusagen in Eimeldingen Einzug gehalten hat. Wie ist es dazu gekommen, das lief ja nicht ganz reibungslos, oder?
Ja, das ist tatsächlich eines der kniffligsten Punkte, einer der kniffligsten Punkte dieser Recherche. Es ist ein bisschen eine Blackbox, ja. Also die Kirche war vorher schon, sagen wir so, reserviert gegenüber den Medien. Da gab es schon, sagen wir, noch mehr Kontakte, aber sagen wir so, richtige Einblicke haben wir da nicht bekommen, ne? Das heißt, ich musste mich berufen auf das, was mir sozusagen ehemalige Mitglieder dieser Gemeinde erzählen.
Du sprichst schon von den ehemaligen Mitgliedern. Die waren ja, so wie ich das verstanden habe, relativ unzufrieden mit dieser Übernahme durch die Awakening Church und sind deshalb ausgetreten. Was waren denn die Gründe, warum die ausgetreten sind? Was haben die dir erzählt?
Genau, also das hängt zum einen mit den religiösen Praktiken zusammen, die dort seit dem Einzug von Awakening Europe dort stattgefunden haben, und das ist vor allem sozusagen der Glaube an Zeichen und Wunder, die im Hier und Jetzt geschehen. Ja? Ein ganz wesentliches Element dabei dieser Bewegung sind Heilungen. Also Heilungen, Spontanheilungen sozusagen, Heilungen, die innerhalb von einem Gottesdienst geschehen. Muss sich vorstellen, jemand kommt in diesen Gottesdienst, dann wird gemeinsam gebetet und diese Person ist dann offenbar, so wird es dann dargestellt in dem Gottesdienst, ist dann geheilt von ihrem Leiden. Das ist ein Thema, das geht bis hin zu, dass Tote wieder zum Leben erweckt werden und so. Solche Behauptungen, Berichte gibt es dazu, und das waren solche Dinge, mit denen konnten sich die Kritiker oder die ehemaligen Mitglieder dieser Gemeinde, mit denen ich dann in Kontakt gekommen bin, die waren damit nicht einverstanden.
Auch der Film von Thilo Mischke hat eine zentrale Figur aus Eimelding porträtiert. Das ist Ben Fitzgerald. Du hattest im Laufe deiner Recherche auch mehrmals mit ihm Kontakt. Das ist der Pastor der Awakening Church in Eimelding. Was ist das für ein Typ? Was kannst du über den sagen?
Ben Fitzgerald ist der Kopf sozusagen dieser Bewegung und dieser Gemeinde seit neuestem auch. Wo wir es gerade von den Kritikern hatten, Ben Fitzgerald war einer der Gründe der vieler Kritiker, warum die gesagt haben, ich kann mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Er hat eine sehr große Macht. Es besteht ein, so sagen die Kritiker, ein Personenkult um ihn herum. Es wird kein Widerspruch geduldet, und sozusagen Ben Fitzgerald ist die tonangebende Person. Ben Fitzgerald ist gebürtiger Australier. Er hat in Interviews davon gesprochen, dass er früher, also dass er einen Lebenswandel hingelegt hat, dass er früher als Drogendealer gearbeitet hat, bis er irgendwann eine Gotteserfahrung gemacht hat, die ihn dann zum christlichen Glauben bekehrt hat. Dieser Weg oder dieser neue Weg hat ihn geführt nach Kalifornien, USA, nach Redding, in die Bethel Church. Die Bethel Church ist so eine US-amerikanische Megachurch mit Tausenden, Zehntausenden Mitgliedern, riesengroßen Gottesdiensten und mit eigenem Plattenlabel und allerlei anderen Business-Zweigen sozusagen. Ja. Die Bethel Church ist auch ein Franchise-Unternehmen, also sie hat auch tatsächlich versucht zu expandieren weltweit, sozusagen ihr Kirchenmodell sozusagen weiterzugeben, und es deutet alles darauf hin, dass eben in Eimelding sozusagen eine Franchise-Filiale der Bethel Church ist.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum gerade Eimelding?
Ja, da gibt es mehrere Erklärungen dafür, ne? Also es ist natürlich, es gibt ein sehr attraktives Grundstück. Das Hotel, das Restaurant hatten wir schon erwähnt. Es gibt auch eben darüber hinaus die große Veranstaltungshalle, wo die Gottesdienste auch stattfinden. Ja. Es gab bereits eine existierende Band. Musik ist in dieser Form des Christentums sehr wichtig. Ja. Also auch in den Gottesdiensten spielt es die dominierende Rolle eigentlich. Ja. Und zwar keine Orgelmusik, sondern E-Gitarren und Schlagzeug und Piano. Dann ist die Lage nicht uninteressant, also direkt im Dreiländereck. Also Basel ist sehr, sehr nah, also man steigt da in Zug und ist in 5 Minuten in Basel. Man ist auch schnell in Freiburg, man ist schnell in Frankreich. Eimelding ist, wie gesagt, jetzt das Zentrum dieser Bewegung Awakening Europe, die in der Szene schon wirklich auch einen Namen hat und die sich von dort auch ausbreiten. Also es gibt inzwischen auch eine weitere Awakening Church in Mannheim, ganz neu gegründet.
Nochmal kurz zu Fitzgerald. Also du hast Ben Fitzgerald live erlebt im Gottesdienst und du hast auch mehrmals mit ihm telefoniert, teilweise auch nach deinen Artikeln, nachdem sie erschienen sind. Wie findest du ihn selbst? Also wie hast du ihn auf der Bühne erlebt? Wie hast du ihn im Gespräch erlebt? Ist er ein Charismatiker? Ist er, ja, was ist er für ein Mensch?
Ist interessant, dass du das Wort Charismatiker benutzt. Ne? Er ist tatsächlich, also diese Glaubensrichtung, der er angehört, ist die charismatische Bewegung, ja. Hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, was du jetzt meinst, sozusagen, aber er ist ein charismatischer Mensch auch, ja. Also er kann die Leute überzeugen und man merkt auch, er hat eine Wirkung auf die Leute, ja. Es wirkt manchmal so ein bisschen, als ist wie ein Popstar, ja, also er wird umjubelt, ist, wie ich auch schon erwähnt hatte, das auch was viele der ehemaligen Mitglieder an ihm stört, ja, dass er so eine gewisse Autorität genießt.
Woran hängt sich denn die Kritik an Ben Fitzgerald und an der Awakening Church so ein bisschen auf? Also was ist da, was sind da die Punkte?
Ja, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz sagen, was eigentlich Awakening Europe eben ist, also mit diesen Konferenzen, die ich auch da schon angesprochen habe. Da geht es auch einfach darum, die Leute sozusagen zum christlichen Glauben zu bekehren. Ja. Die Nähe sozusagen der Kirche in Eimelding zeigt sich auch durch die Umbenennung der Gemeinde, die hieß früher G5, jetzt heißt sie Awakening Church. Unter Ben Fitzgerald ist ein klares Zeichen davon, dass sozusagen da dieser Shift vollzogen ist. Das Problematische, ja, da kann man, ich meine, das Augenfälligste sind diese Heilungen, das ist klar. Also das kann, sagen wir so, diese Versprechen, die da gemacht werden, die können so nicht eingelöst werden, ja. Das ist so ein bisschen, kann man natürlich sagen, ist das jetzt so schlimm oder nicht, ne? Ich will da jetzt gar nicht so in die Details gehen, sozusagen in die medizinischen Details von diesem Ganzen, ne? Ich meine, wenn man trotzdem zum Arzt geht, dann kann es natürlich nicht schaden, wenn man auch noch dafür betet, ja, ist voll okay. Das Problem ist, diese Heilungen, die sind Teil sozusagen der Autorität, die da aufgebaut wird von dieser Bewegung, die eine Autorität, die auch wenig Widerspruch duldet. Das ist so ein bisschen das Problematische. Und das gepaart mit damit, dass diese Strömung, diese politische Strömung, die charismatische Bewegung oder die neucharismatische Bewegung, die strebt nach mehr. Also die gibt sich nicht damit zufrieden, die eigenen Gottesdienstbesucher sozusagen zu beseelen, sondern die haben eigentlich einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch. Die möchten wirken, die möchten auch in Politik, in Wirtschaft, in Medien wirken. Und da wird es dann problematisch. Und dann vor allem, das macht auch die Doku, aus deren Anlass wir ja heute hier sprechen, die macht da so einen ganz interessanten Sprung, und zwar in die USA, wo diese religiösen Bewegungen schon eine viel größere Rolle, eine größere Bedeutung spielen. Und da wird es dann wirklich problematisch. Also da ist es nämlich so, dass diese geistliche Autorität, die wird auch dazu verwendet, um sozusagen politisch zu agieren. Und ein ganz krasses Beispiel, wie ich finde, ist die Lüge der gestohlenen Wahl in den USA. Die wurde unter anderem auch von Bill Johnson, von dem Hauptpastor der Bethel Church, wurde die so öffentlich verbreitet.
Ja, auf die Doku möchte ich später nochmal kommen. Zuerst aber hast du von den Wunderheilungen gesprochen. Du hast dich ja intensiv mit der Kirche beschäftigt. Was für Beispiele gibt es da? Wer wurde da so geheilt? Was waren das für Leiden? Und wie authentisch ist es denn?
Also da gibt es von bis, ne? Das geht los mit Migräne, Knieleiden bis hin zu schweren Krankheiten wie Krebs. Also da wird sozusagen alles, also man muss sich das so vorstellen, da gibt es oft in den Gottesdiensten oder auch bei den Konferenzen so einen Heilungsblock. So, jetzt, wer irgendwas hat, soll bitte vortreten und wir beten dann dafür. Und da kommen dann diese Sachen hin und dann versammeln sich andere Gottesdienstbesucher unter der Anleitung von dem Pastor, im Falle von der Awakening Church oft Ben Fitzgerald, und dann wird quasi für Heilung gebetet. Ne?
Ja, da gab es auch einen besonderen Fall, über den schreibst du auch in einem deiner Artikel. Da wurde sozusagen versucht nachzuweisen, dass diese Heilung tatsächlich stattgefunden hat. Das hast du dann aber aufgedeckt, dass es wohl nicht der Fall war. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das zustande kam?
Ja, das war ganz interessant, weil häufig, sagen wir so, sind das so anekdotische Geschichten mit diesen Heilungen. Ja, es wird immer wieder erzählt, und es gibt hier eine Person, die jetzt aber gerade nicht, zum Beispiel nicht da ist, die von Blutkrebs geheilt wurde oder sonst irgendwas. Und deswegen war es sehr interessant, dass die Awakening Church einen Clip veröffentlicht hat bei Instagram, wo ein junger Mann einen Arztbrief dabei hatte, der auch dann in die Kamera eingeblendet wurde, und aus dem hervorgehen soll, dass dieser junge Mann im Nachgang eines Heilungsgebetes in Eimelding von Darmkrebs geheilt wurde.
Und du bist dem dann nachgegangen, weil du natürlich diesen Arztbrief gesehen hast und ich nehme an, ein bisschen stutzig geworden bist. Worauf bist du dann gestoßen?
Genau, also nicht nur, dass das natürlich mal so ein bisschen fragwürdig ist, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen der Heilung und dem Gebet. Ich habe mir auch diesen Arztbrief, der da eben eingeblendet wurde, genauer angeschaut und bin da auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Zum Beispiel wurde da, also es war weitestgehend geschwärzt, dieser Brief, aber es war eine Telefonnummer noch zu erkennen, die tatsächlich zu einer echten Arztpraxis gehört hat, wo ich anrufen konnte und wo mir dann bestätigt wurde, nee, also damit haben wir nichts zu tun. Im Briefkopf war die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg angegeben. Auch die haben gesagt, Moment, damit haben wir gar nichts zu tun und wir schreiben auch gar keine Arztbriefe, das machen wir nicht. Und überhaupt dieses ganze Layout, das sei alles eine objektive Fälschung. Also das Dokument war einfach wild zusammenkopierter Murks. So muss man das sagen.
Ja, und das hast du dann aufgeschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass man diesen Artikel in der Kirche selbst und vor allem auch von Ben Fitzgerald selbst nicht gerade wohlwollend aufgenommen hat. Wie reagieren Fitzgerald und seine Anhänger auf kritische Berichterstattung?
Ja, also ich habe eigentlich tatsächlich immer, also vor allem die letzten Berichte, da hat mich immer dann regelmäßig Ben Fitzgerald auch angerufen danach. Wir haben inzwischen auch unsere gegenseitigen Nummern und ja, hat dann seinen Unmut kundgetan darüber. Die fühlen sich natürlich da total falsch dargestellt und einseitig negativ dargestellt, ja.
Wie ist denn seine Erklärung, wie es dazu kam, zu diesem gefälschten Arztbrief?
Ja, er sagte halt einfach sozusagen, sie sind das Opfer hier in dieser Geschichte. Dieser Brief, der sei sozusagen, sie hätten keine Zweifel daran gehabt, dass der echt sei, der sah total echt aus und im Endeffekt sozusagen dieser junge Mann, der in dem Video zu sehen war, sei derjenige gewesen, der die Kirche sozusagen reingelegt hat.
Und wenn er dich anruft, was sind das für Gespräche? Sind die hitzig oder sind die ganz ruhig? Ist er ganz locker und sympathisch oder ist er vielleicht auch ein bisschen cholerisch?
Ja, es sind schon hitzige Gespräche, würde ich mal sagen. Also er ist sehr bemüht, wie sozusagen immer alle Vertreter von dieser Glaubensrichtung, die sind immer sehr freundliche Menschen eigentlich, ne? Die sind immer sehr, sehr nett und gehen offen auf die Leute zu. Und ja, das hat auch Ben Fitzgerald in diesen Gesprächen, in denen er sichtlich erregt war, schon auch versucht, da noch nett und freundlich zu sein, aber man hat schon gemerkt, er war deutlich angefasst. Ja. Die Stoßrichtung, in die seine Anrufe eigentlich gingen, waren sozusagen, dass ich ja irgendwie einsehen müsse, dass ich das alles falsch dargestellt habe und dass ich das ja irgendwie zurechtweisen müsse und so, war jetzt nicht meine Position. Ich habe mir dann auch immer sozusagen Mühe gegeben, das sozusagen dann halt auch abzuwägen, ne? Und ich habe ihm auch angeboten, dass wir uns mal zusammensetzen und mal treffen und mal sprechen. Hat er auch einen Termin eigentlich zugesagt, hat den aber dann gleich wieder abgesagt, weil er dann zum Ergebnis gekommen ist, dass das wahrscheinlich mit mir zu nichts führt. Aber es ist schon, muss schon sagen, ja, die sind nicht gut auf mich zu sprechen, ja. Und ich kann es ein Stück weit natürlich auch verstehen, ne, weil die sind schon der Meinung, dass die eigentlich nichts Schlechtes tun. Also die sind der Überzeugung, die machen da was und das hilft sicherlich auch vielen, vielen Menschen, was die da machen. Das gibt denen Halt und Struktur und solche Sachen. Aber ja, es sollte halt nicht darüber hinwegtauschen, dass es auch sehr problematische Aspekte gibt.
Ja, darauf wollte ich jetzt auch kommen. Also diese Gemeinde, die lädt regelmäßig Videos von diesen Gottesdiensten auf YouTube und andere Plattformen hoch. Wenn man sich diese Gottesdienste anschaut auf einem Video, und du warst ja auch da vor Ort, dann merkt man, dass es irgendwie ein anderes Publikum als in der normalen Amtskirche. Gleichzeitig wird aber die Bibel von diesen Menschen ja sehr wörtlich ausgelegt. Da liegt doch so ein gewisser Zwiespalt. Wie würdest du den beschreiben?
Einerseits hat sie ein sehr modernes Bild nach außen, ja, auffallend junge, gut gekleidete, vielfach auch sehr gut aussehende junge Menschen, die da unterwegs sind. Und zum anderen orientieren sie sich einfach sehr strikt an der Bibel, nehmen die Bibel wörtlich, womit halt so zwangsweise auch so ein konservatives Weltbild einhergeht, ja, weil sozusagen über Homosexualität zum Beispiel, über die Beziehung von Mann und Frau sind in der Bibel halt einfach noch Dinge zu lesen, die nicht mehr so richtig der modernen Gesellschaft eigentlich entsprechen. Ne? Und das ist so ein bisschen der Widerspruch.
Du hast eben das moderne Bild der Gemeinde beschrieben und auch das Publikum, das zu diesen Gottesdiensten kommt. Aber du warst doch da. Erzähl doch mal, was herrscht da für eine Stimmung?
Also die ist total mitreißend, würde ich mal sagen. Also es war tatsächlich so, ich habe mich da so ein bisschen reingestohlen in diesen Gottesdienst, habe mich da so eine hintere Ecke verdrückt, weil ich da auch schon in Verbindung ja stand mit dieser Kirche und hatte so ein bisschen Angst, wenn die mich erkennen, dass sie mich vielleicht rausschmeißen, weil die mich nicht da haben wollen. Aber auch als Außenstehender musste ich da feststellen, dass das eine ganz schöne Sogwirkung entfaltet. Ja? Also das ist alles eine große Inszenierung. Da ist die ganze Zeit schwebt da so ein Klangteppich im Raum. Und das ist auch sehr gut orchestriert, dieser ganze Gottesdienst. Ne? Das fängt an mit Musik und das wird dann auch immer gesteigert und die Musik unterstützt auch sozusagen das, was dann gesprochen wird. Und die Leute, die nimmt das total mit. Ne? Also das ist wirklich, das hat schon so Festivalcharakter an einem Sonntagmorgen, muss man sich mal vorstellen. Hat schon richtig Festivalcharakter. Also die Leute springen da, aber auch wenn es dann sozusagen in die spirituellere Ebene quasi vordringt, dann sind die da total in Trance. Da hört man solche Sachen wie Zungenrede oder so, was ich zum Beispiel so noch nicht kannte. Ja, also das sind dann Leute, die da wirklich in Trance verfallen und so unverständliche Dinge lallen. So. Das ist eine Art der religiösen Praxis. Und ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, Moment mal, vielleicht bin ich ja derjenige, der das hier alles falsch sieht. Und weil offenbar sind hier hunderte junge Leute, die das alles ganz toll finden. Und da gab es eben so diesen Moment, wo ich dann auch gedacht hatte, vielleicht bin ich ja derjenige, der Unrecht hat. Ich habe dann mal ein paar Nächte noch mal drüber geschlafen, bin dann wieder zu einer anderen Überzeugung gekommen. Aber es ist schon, das macht was mit einem. Ja.
Du hast ja jetzt selbst sehr intensiv innerhalb dieser Bewegung recherchiert und du hast nun auch den Film gesehen, der bald ausgestrahlt wird. Wie blickst du jetzt auf die Bewegung der Evangelikalen?
Das macht mir schon Sorge, muss ich sagen, weil gerade eben dieser Anspruch, also die Trennung zwischen Kirche und Staat, ja, die kommt nicht von ungefähr. Das Problem ist einfach, göttliche Autorität ist immer sozusagen, die gewinnt immer. Also da hilft kein Argument. Ne? Wenn es jemanden gibt, der eine göttliche Autorität verfügt, dann braucht man da nicht groß rumdiskutieren. Und das sehe ich als sehr problematisch für eine Demokratie an. Um zum Beispiel eben nochmal auf diesen Arztbrief zurückzugehen, ne? Wenn man sich das mal die Parallele zieht zu den Politik in den USA, wenn halt sozusagen dass Wahrheit ist, was der religiöse Führer sagt und sozusagen das, was man sich sozusagen mit objektiv überprüfbaren Methoden der Faktenfindung, wenn das überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann ist das total problematisch. Also wenn das auch in die politische Sphäre Einzug hält und ich meine, solange das sozusagen innerhalb dieses religiösen Zirkels bleibt, Religionsfreiheit ist ein wichtiges Gut, aber dieser politische Anspruch, das ist was, der, ja, mit dem blicke ich mit Sorge.
Du hast ja vor einiger Zeit schon mit den Recherchen begonnen und deine Berichte liegen auch schon ein bisschen zurück. Wie ist denn die Situation aktuell in der Gemeinde?
Ja, also die Gemeinde besteht weiterhin, hat sich eben auch schon sozusagen offenbar, also weitere Ableger gegründet. Die Gemeinde hat auch eine Schule sozusagen. Also ich hatte erwähnt, dass Ben Fitzgerald diese Schule in Redding, Kalifornien besucht hat. So eine Schule gibt es inzwischen auch in Eimelding, ja, die auch läuft. Die Gemeinde ist zunehmend auch präsenter im öffentlichen Leben. Die machen wöchentliche Outreaches, nennen sie das, also sozusagen, wo sie einfach zu festen Zeitpunkten an feste Orte gehen und da halt versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zu missionieren, könnte man auch sagen. Ja. Es hat auch zu Ostern dieses Jahr ein größeres Event gegeben in einem Park in Lörrach. Die ist schon sehr vital. Zugleich muss man sagen, das Restaurant, das ist inzwischen insolvent.
Eine interessante Sache, die in deinen Artikeln nicht vorkommt, ist, wie sich diese Gemeinde eigentlich finanziert. Also die bekommen ja keine Kirchensteuer. Das heißt, woher kommt das Geld dafür überhaupt her? Konntest du dazu was rausfinden?
Ja, das ist sehr interessant. Ich weiß, wie sich die Gemeinde finanziert hat, bevor sie zu Awakening Europe wurde, ja. Und das ist so dieses Gebäude, über das wir gesprochen haben, ja, diese ganzen Liegenschaften, also Veranstaltungshalle, Restaurant, Hotel, das haben die sozusagen alles aus dem Boden gestampft, also neu gebaut. Das hat insgesamt 9 Millionen Euro gekostet. Die haben dafür Kredite aufgenommen und auch sozusagen Mikrokredite von Gemeindemitgliedern. Und ein wesentlicher Faktor, um das zu finanzieren, war das Restaurant. Das Restaurant Sichtwerk, sozusagen, was dann auch wiederum Events, zum Beispiel von Firmen oder Abi-Feiern oder Hochzeiten, sozusagen haben die Räumlichkeiten auch des G5, also des eigentlichen Gemeindezentrums, vermietet. Und so haben die sozusagen diese Kredite abgezahlt. Ja. Das alles ist inzwischen nicht mehr erwünscht. Also die neue Führung der Awakening Church möchte das nicht mehr. Die möchte nur noch das christliche Veranstaltungen stattfinden. Das hat auch dann dazu geführt, dass die beiden Geschäftsführer gekündigt haben, dass dieses Restaurants und der dazugehörigen GmbH, über die das organisiert ist, ja, also hat einfach rechtliche Hintergründe. Und denen ist sozusagen mehr oder weniger indirekt zu verstehen gegeben, was man alles nicht mehr möchte. Und da ist auch das Thema Homosexualität zum Beispiel, spielt da eine Rolle. Ne? Also es sollen wirklich nur noch christliche Events stattfinden und die Geschäftsführung hat da für sich nicht mehr so richtig die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Ganzen gesehen, haben gekündigt, viele ihrer Mitarbeiter haben auch gekündigt, auch viele von denen nicht unbedingt christlich, nicht unbedingt heterosexuell und in der Konsequenz tatsächlich ist das jetzt pleite gegangen. Es stellt sich so ein bisschen die Frage, also diese Kreditschuld, die besteht immer noch. Es hat auch einen Spendenaufruf gegeben von Ben Fitzgerald letzten Sommer, diese Kirche zu retten. Also das Restaurant hat man nicht gerettet, aber die Kirche besteht nach wie vor. Und jetzt kann ich so ein bisschen spekulieren. die Fundraising-Kapazität, also die Fähigkeit, Spenden einzusammeln, ist nicht zu unterschätzen in diesem Bereich. Ne? Ich meine, diese Freikirchen, die können auch gar nicht anders existieren, weil die keine Kirchensteuer erhalten. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder für sie spenden. Und da gibt es eben auch diese biblische Vorgabe des Zehns, also dass man 10% seines Einkommens für die Kirche hergeben soll. Und ja, das heißt sozusagen, Spenden haben immer eine wichtige Rolle gespielt. Und ich meine, Ben Fitzgerald ist weltweit, muss man sagen, jemand, den kennt man in dieser Szene. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass da auch es finanzstarke Gönner gibt, sozusagen, die das Projekt gut finden, was er macht, und die ihn da finanziell unter die Arme greifen.
Ja, vielen Dank für die Einblicke, Moritz. Und wer die Artikel dazu nochmal nachlesen will, der findet die Links dazu in den Shownotes. Ja, von Eimeldingen jetzt in die große, weite Welt hinaus. Thilo Mischke hat mehr als 2 Jahre an seinem neuen Film gearbeitet, der sich um genau das gleiche Thema dreht, nur eben auf einer globalen Ebene. Er war in Uganda, er war in den USA, er war in Amsterdam, er war auch in Costa Rica. Und ich habe ihn als erstes gefragt, warum überhaupt? Was fasziniert ihn so an dem Thema?
Also es ist ja immer, du als Journalist wirst es auch kennen, man hat so verschiedene Themen auf der Pfanne, mit denen man jongliert, weil unser Beruf ist es zu erkennen, wann wird eine Geschichte, wann wird ein Thema relevant. Und diese evangelikalen Freikirchen, oder nennen wir sie jetzt einfach mal kurz Freikirchen, der Einfachheit halber, sind schon länger in meinem Fokus. Und zwar eigentlich seit Corona, weil auf diesen Corona-Demonstrationen habe ich die gesehen, wie die, wo das plötzlich so wirklich so, so schwer religiöse Menschen sich politisch geäußert haben oder sich zu politischen Dingen äußern wollten. Und dann sind sie mir ein zweites Mal aufgefallen, nachdem ich aus der Ukraine kam, und dann standen die immer an der Grenze mit einer Bibel in der Hand, und dann haben sie so Leute, die wirklich alles verloren haben, in Empfang genommen und gesagt, zum Beispiel, hier sind 100 Euro und das Wort Gottes. Und das fand ich irgendwie interessant. Und dann fing ich an, mich dann sozusagen in dieses Loch hineinzuwühlen, mit Hilfe von Kollegen auch und Kolleginnen aus unserer Firma. Und dann haben wir festgestellt, das ist eigentlich eine Riesensache, die die ganze Welt gerade beschäftigt. Und eben, wie wir Radikalisierungen beobachten in so vielen verschiedenen Bereichen, kann man sie auch eben bei Evangelikalen beobachten. Und deswegen war das eigentlich, das ist eigentlich schon seit langer Zeit wirklich von großer Spannung und Relevanz für mich.
Mein Kollege Moritz Lehmann hat schon viel von Ben Fitzgerald erzählt, dem Pastor in der Awakening Church in Eimeldingen. Der kommt auch in eurem Film relativ zentral vor. Warum gerade der?
Ich glaube, wir haben dort angesetzt, weil sich bei Ben Fitzgerald so viel trifft. In seiner Person kann man so viel ablesen, man kann da so viel erzählen. Da kann man das deutsche Netzwerk erzählen. Also in welche Kirchen ist er verbunden? Wo tritt er auf und predigt? Welche Christfluencer, also Menschen, die in sozialen Netzwerken Werbung für das Wort Gottes machen und für Jesus, treffen sich denn zum Beispiel in Lörrach in der Gemeinde und sind bei Gottesdiensten mit dabei oder bei den sogenannten Konferenzen, so wie sie es auch manchmal nennen. Aber eben auch die internationale Verbindung. Also wo hat Ben Fitzgerald gelernt, das zu sein, was er heute ist? Warum kommt ein Australier in so ein verschlafenes Nest und predigt das Wort Gottes und eröffnet irgendwie immer mehr Kirchen in Deutschland? Also man kann sehr viel über diesen globalistischen Ansatz des evangelikalen Glaubens verstehen über die Person Ben Fitzgerald. Und deswegen haben wir uns mit ihm beschäftigt und haben wirklich lange auch an ihm gekratzt, dass er mit uns spricht, dass er uns auch Interviews gibt und dass wir nicht nur über ihn berichten, sondern mit ihm zusammen berichten können. Und da sind wir sehr stolz eigentlich drauf, dass er sich uns geöffnet hat, dachten wir. Aber er ist eben auch ein Profi. Also man kommt sehr schwer an solche Menschen ran. Die geben dir zwar Interviews, immer wenn es heikel wird, kommt dann aber Gott ins Spiel. Wird immer gesagt, so, ja, na gut, das macht jetzt Gott. Damit habe ich jetzt nichts zu tun. Nicht ich heile Leute, Gott heilt die Leute. Der Heilige Geist heilt die Leute. Also so eine Situation.
In welchen Situationen wurde es denn heikel?
Also, wenn man sich in seiner Kirche mit ihm getroffen hat und eigentlich sofort, also nicht mal kritische Fragen ihm stellt, sondern einfach so Verständnisfragen, so eben zum Beispiel, was diese Heilungen betrifft, die ja Teil dieses Glaubensbekenntnisses sind, dass der Heilige Geist eben physische Leiden heilen kann, wenn man dazu zarte Fragen stellt, wenn man nur Andeutungen macht zum Beispiel gegenüber der Feindlichkeit oder Feindseligkeit gegenüber Homosexualität, gegenüber Andersdenkenden, dann wird sofort werden Ausflüchte gesucht und es wird eigentlich nie eine Frage korrekt beantwortet. Und das ist mir auch aufgefallen bei eigentlich allen Gläubigen, mit denen ich geredet habe, um den Globus herum. Von so frisch radikalisierten YouTubern wie dem Ketzer der Neuzeit, den wir begleitet haben, bis hin eben zu Ben Fitzgerald oder ugandische Wanderpriester, die auf dem Land in Uganda versprechen, dass man AIDS heilen kann mit Hilfe des Heiligen Geistes. Also alle fliehen sich dann bei so leichter Kritik sofort hinter den breiten Rücken Gottes.
Euer Film heißt Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht. Worin siehst du diesen Griff nach der Macht?
Der ist natürlich viel deutlicher ausgeprägt in den USA, das muss man sagen. Er ist viel deutlicher ausgeprägt auf dem afrikanischen Kontinent. Aber wenn man auf diese großen Konferenzen, wie sie es ja nennen, geht, zum Beispiel in Amsterdam, Stadion, 30.000 Menschen sind da und hören diesen Predigern zu, dann wird einem relativ deutlich, und man muss da nicht mal interpretieren, dass der Anspruch nicht nur religiös ist, sondern auch politisch. Wenn es darum geht, die woken Verirrungen, ich setze das jetzt wirklich in strenge Anführungsstriche, in Frage zu stellen, wenn es darum geht, dass die Jugend, weil sie zum Beispiel psychisch krank ist, so wie gesagt wird, verlottert und verroht ist, dass diese Religion jetzt die Macht übernimmt in Europa und über die Herzen dieser jungen Menschen, dann ist das eindeutig politisch. Und in den USA sieht man ja, wie politisch sie sind. Sie wollen einen christlichen, nationalistischen Staat. An der Spitze steht Donald Trump. Hinter ihm stehen die evangelikalen Gemeinden. Und sie haben das geübt. In Afrika, ein Deutscher, Reinhard Bonke, hat in Afrika in den 70ern, in Uganda, 80ern, geübt, einen Staat zu christianisieren. Und diese Christianisierung führt eben zum Beispiel in Uganda zu radikalsten Gesetzen gegenüber Frauen, gegenüber Homosexuellen, also ich rede hier von Hinrichtungen, und zu Einfluss. Also wir sind in Uganda, ich begleite einen Prediger von CFAN, das ist diese Organisation, die in der übrigens auch Ben Fitzgerald gelernt hat. Und ich begleite diesen Daniel Kolender, so heißt er, das ist sozusagen der Nachfolger des deutschen Reinhard Bonke, und mache den Fernseher abends im Hotel an und dann sehe ich diesen Mann, der eben noch mitten im Nichts in Uganda gepredigt hat, mit der Präsidentengattin spazieren, sich unterhalten, im Fernsehen um 20.15 Uhr. Das wäre so, als würde irgendwie um 20.15 Uhr in der Tagesschau Ben Fitzgerald mit Olaf Scholz spazieren gehen. Und jetzt mal als Beleg, Ben Fitzgerald war mit Sebastian Kurz zu sehen. Er stand auf der Bühne mit ihm zusammen. Also auch das Bedürfnis eines Ben Fitzgerald ist, nicht nur religiösen Einfluss zu nehmen, sondern auch politischen Einfluss zu nehmen. Und dahinter, und jetzt wird es ein bisschen spezifisch, dahinter verbirgt sich das sogenannte Seven Mountain Mandate, das Sieben-Berge-Mandat, wo eben die evangelikalen Gemeinden in den USA für sich festgelegt haben, wir müssen ganz klar die Kirche, die Schule, die Medien, die Politik, wir müssen all diese Bereiche besetzen, damit wir vollen Einfluss und damit volle Kontrolle haben.
Du sprichst die USA schon an, wo die Evangelikalen besonders stark sind. Ein zentraler Ort der Bewegung ist Redding in Kalifornien. Du hast den im Film auch besucht und vielleicht kannst du mal erklären, was das für ein Ort ist.
Also ein bisschen fühlt es sich an wie so ein Vatikanstaat aus Plaste. Also du hast halt so einen typischen amerikanischen Ort, der aber ultra sauber ist. Also erstmal, wenn du da ankommst, dann hast du erstmal das Gefühl, naja klar, die haben es geschafft. Hier ist irgendwie kein Schmutz auf der Straße. Weißt du, die USA wird gerade heimgesucht von einer riesigen Opioidkrise, Obdachlosigkeit, Armut, sichtbar auf der Straße für jeden. Aber in diesem Ort ist alles total sauber. Aber dieser Ort ist natürlich, steht unter Kontrolle dieser Kirche. Die Bürgermeisterin ist Teil der Gemeinde, hält Vorträge in dieser Church, die eben Redding kontrolliert, in der Ben Fitzgerald gelernt hat, was er heute ist. Und überall, du gehst in Geschäfte rein und wunderst dich, du bist mitten in Redding, du bist eigentlich in einem Kaff und plötzlich stehst du in einem ultra stylischen Matcha-Café, kannst den geilsten Merch kaufen, die tollsten Pullover und guckst dann so ganz auf klein, so steht in der Ecke, das ist eine Unternehmung von Bethel. Hier arbeiten Bethel-Leute. Und das hast du über die gesamte Stadt verteilt. Einen ganz eigenen Wirtschaftskreislauf wurde dort hergestellt. Und das ist eben der feuchte Traum. Eine ganze Stadt unter Kontrolle haben, eine ganze weiße, heteronormative Gemeinschaft zu gestalten. Und das ist halt eigentlich die perfekte gleichgeschaltete Stadt, die sie sich dort gestaltet haben im Norden Kaliforniens.
Im Film sieht man auch, wie du einen dieser Gottesdienste besuchst und trotz aller kritischen Recherche siehst du da sehr mitgerissen aus. Wie kommt das?
Also ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts oder dieses Gesprächs müssen sich einfach mal kurz zurückversetzen in die Zeit, in der sie im Club waren oder mal in der Disco oder ich meine, bei euch werden ja so Weinfeste und sowas werden ja da gemacht. So, und dann steht man da, hat dann irgendwie so ein Bimbelbombel oder so, bei euch heißen diese Getränke ja auch immer so komisch, so süßer Wein und singt Schlager und trinkt und fühlt sich in einer Gemeinschaft. Dieses Gefühl haben wir ja alle gesucht, Anfang der 20er, am Ende der Pubertät. Ich in Berlin in Clubs, genau das Gleiche, bei mir war es dann irgendwie Schnaps und Techno. Und man kommt in diese Kirche und wird so eingelullt in eine total gut komponierte Musik. Die klingt erstmal richtig cool. Man hört da irgendwie Jesus, Jesus, es wird immer wiederholt, irgendwie worthy, bist du das wert, du bist das sozusagen der König, der Thron, man hört immer so Wörter. Und um einen rum bewegen sich die Leute und sind in Trance. Und ich würde sagen, ich bin ein willensstarker Mensch, aber es hat mich wirklich viel Kraft gekostet, da nicht mitzusingen, da nicht mitzuwippen, da nicht mitzufühlen, sondern der beobachtende Journalist zu sein. Und wenn du eben dahin gehst mit dem Ziel, dass es mir besser gehen soll, dann funktioniert es bei dem ersten Besuch. Dann siehst du einfach, wie perfekt dieser Gottesdienst gestaltet ist, dass du A, was fühlst in einer Welt, die eigentlich Gefühle verbietet, B, ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugt wird, super schnell, indem du eben alle um dich rum empfinden diesen Trance, und C, dieses Gesalbte, wie sie es selber nennen. Also wenn der Prediger Ben Fitzgerald dann auf die Bühne kommt und mit seinem donnernden Bass diese Predigt hält, du fühlst dich verstanden. Der Mann hat es drauf. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Männer Menschen verführen können. Das ist ja jetzt kein Geheimnis der Menschheit, dass wir verführbar sind. Aber diese evangelikalen Priester haben es perfektioniert. Und das fühlt man. Und auch ich. Ich war irgendwie so, okay, wenn ich 17 wäre, ich würde hier mitmachen.
Diese Art des Gottesdienstes scheint ja vor allem junge Leute anzusprechen. Wie erklärst du dir das?
Weil sie als erstes den Eindruck der Grenzenlosigkeit vermitteln. Also ihr seid hier alle herzlich willkommen. Kommt erstmal alle her, dann nehme ich euch einen Arm. Wir geben euch eine Aufgabe, wir geben euch ein Ziel, nämlich irgendwie so eine Glückseligkeit und irgendwie dieses so, Jesus ist für euch schon da. Und wenn der ganze Bums hier untergeht, dann seid ihr diejenigen, die das durchstehen werden. Weil am Ende sind es ja dann doch ein paar Apokalyptiker. Also sie reden ja die ganze Zeit vom Weltuntergang und Jesus kommt. Und wenn Jesus da ist, ist es einfach vorbei. Aber nee, ihr, die hier in dieser Mehrzweckhalle seid, ihr seid sozusagen auserwählt. Und dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein, ist ja eine total gewöhnliche Sehnsucht. Und das meine ich nicht abwertend, sondern einfach als Tatsache von Menschen. Jeder Einzelne in dieser Gemeinde ist was Besonderes. Zusammen sind sie stark. Es sei denn, sie sind homosexuell, es sei denn, sie sind schwer psychisch erkrankt, es sei denn, sie sind nicht heteronormativ, also das meine ich jetzt über die Homosexualität hinaus, also eines der großen feindlichen oder eines der großen Themen dieser Kirchen sind ja Transgeschichten auch, also deine Geschlechtsidentität steht nicht fest, dann wirst du einfach versucht, umgedreht zu werden. Und ich weiß nicht, die meisten haben ja schon mal davon gehört, dass irgendwie diese Kirchen dann so eine Art Therapie anbieten, dass man wieder heterosexuell wird. In der Bethel Church in den USA konnte man Bücher kaufen, wo homosexuelle Männer und Frauen davon erzählt haben, wie glücklich sie jetzt als therapierte Heterosexuelle sind. Und das ist immer ein Zeugnis von großem Schmerz, für das diese Kirchen verantwortlich sind. Das darf man nicht vergessen.
Wir haben schon über die politische Einflussnahme der evangelikalen Christen geredet. Was ist denn das Ziel am Ende? Wo will die Bewegung hin?
Also ich würde das mal so allgemeingültig wie möglich formulieren, weil ich jetzt zum Beispiel Ben Fitzgerald nicht unterstellen will, dass das seine Absicht ist. Will ich einfach nicht. Aber wenn wir uns in die USA begeben und dort gucken, was deren Ziel ist, oder in Uganda, da kannst du es ja einfach sehen, wollen sie einen Gottesstaat. Punkt. Sie wollen einen Staat, wo Gott und Kirche nicht mehr getrennt ist, wo die Bibel Gesetzgeber ist und wo diese eindeutige Auslegung der Bibel, also die gar keinen Interpretationsspielraum zulässt, sondern das steht da und das gilt. Das ist was bestimmt. Und das ist ein Staat, der Frauen unterdrückt. Und da sind wir wieder bei den, also einfach den Mann in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellt, den heterosexuellen Mann. Und eigentlich das propagiert, was wir dachten, was wir schon längst überwunden haben, nämlich eine ganz große Ungleichheit.
In anderen Ländern sind die Evangelikalen deutlich stärker als in Deutschland. Hier steht die Bewegung noch ziemlich am Anfang. Hältst du Evangelikale für eine Bedrohung?
Also wir als Journalisten, ich als Journalist gebe ja keine Empfehlung, was man machen soll, wie man mit einer Sache umgehen sollte. Der Film steht eigentlich für sich und erklärt den Zuschauenden oder unser Gespräch, wer uns zuhört, den Zuhörenden, fordert auf, sich eine eigene Meinung dazu zu bilden.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.